Herr Meine, warum ist Schach ein Sport?
Schach ist ein Sport in diesem Sinne, weil die Spieler erstmal sehr lange am Brett sitzen und sie vorher auch konditionell vorbereiten müssen. Entweder spielen sie Tennis, sie laufen, sie schwimmen, machen Zumba oder andere sportlichen Aktivitäten. Sie müssen überlegen, man sitzt 6 Stunden am Brett und denkt und verliert mindestens 2 Kilo dabei.
Schwitzen dann die Schachspielerinnen und Schachspieler oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich denke, schwitzen werde sie nicht. Die Konzentration verbraucht so viel Energie durch das Denken. Ich denke, mir selber ist es auch schon gegangen, in meinen jungen Jahren, ich musste auch mal ziemlich lange am Brett sitzen, 8 Stunden, und habe mich dann mal versuchsweise auf die Waage gestellt und habe festgestellt, ich hatte 3 Kilo weniger.
Ist es dann so, nach so einem langen Schachspiel am Brett, müssen sich die Spielerinnen dann erstmal ausruhen, brauchen die dann ihre Ruhe, liegen die erschöpft irgendwie in einem kleinen Kämmerchen oder wie muss man sich das vorstellen nach so einem Spieltag?
Also viele Spielerinnen ziehen sich tatsächlich zurück mal für eine Stunde. Ich selber habe es richtig mal erlebt beim allerersten Bundesligaspiel in Schwäbisch Hall gegen Hamburg. Die Jovanna Rapport, die hat 6 Stunden am Brett gekämpft und kam dann total fertig zu mir und hat gesagt, ich soll sie zu ihrer Gastfamilie bringen. Sie muss sich kurz mal hinlegen. Aus dem kurz mal hinlegen wurden 3 Stunden. Du durftest dann nachher nach den anderen zum Abendessen. Die war fix und fertig und kreidebleich.
Und im März diesen Jahres haben die Bundesliga-Damen des SK Hall ja den Vizemeistertitel klargemacht. Da kam es in Berlin zu einem großen Showdown. Wie war denn da die Ausgangslage für den SK Schwäbisch Hall?
Ja, also wir haben es uns dieses Jahr sehr, sehr schwer gemacht. Wir haben die erste Partie verloren. Da haben wir uns erstmal alle blöd angeschaut, alle miteinander, die Mannschaftsleitung und die Damen. Und dann haben wir am vorletzten Spieltag auf gut Deutsch in Schwäbisch Hall den Titel weggeworfen. So muss man es leider sagen. Wir sind nach Berlin gefahren als Vierter. Ich habe dann jede einzelne Spielerin, die in Berlin aufgestellt war, angeschrieben per E-Mail. Auf gut Deutsch, ich habe sie nochmal motiviert. Also 3. Platz will ich auf jeden Fall haben. Was ich dann gemerkt habe ist, sie sind als Einheit aufgetreten, haben sich so richtig hineingekniet, haben erstmal da jetzt auch weggehauen, so muss man es wirklich sagen. Und die traten sehr stark an. Das fand ich eigentlich sehr schade. Die sind in der ganzen Saison entweder mit einer Spielerin weniger angetreten oder haben eine schwache Mannschaft gehabt und haben dann aber, um Baden-Baden zu helfen, das ist ja ein Farmteam, die stärkste Aufstellung gewählt. Aber meine Spielerinnen ließen sich nicht irritieren, hauten sie weg. Was ich dann gemerkt habe, ist, dass der Captain von Baden-Baden so eine Angst hatte, dass er nicht aufs Podest kommt, dass ich das natürlich meinen Spielerinnen beim Abendessen gesagt habe. Ich habe gesagt, ganz klar, Mädels, Brett 1 spielt stur auf die Ex-Weltmeisterin Remy und alle anderen spielt auf Gewinn. Warum? Der Captain hat so Angst und das strahlt sich natürlich psychologisch gesehen auf die Mannschaft aus. Und da waren wir klar psychologisch im Vorteil und das haben wir gnadenlos ausgenutzt.
Wie läuft denn so ein Spieltag ab? Sie haben gerade gesagt, ein Abendessen. Also man hat schon den ersten Eindruck von den anderen Gegnern gehabt. Wie war die Szenerie da in Berlin? Wie lief das ab?
Also es ist ganz einfach. Morgens, die Mädels kommen zum Frühstück, wenn sie Lust haben. Ist ja klar, ich kann es ihnen nicht vorschreiben. Sie wussten, bis 11:30 gibt es Frühstück. Dann mittags um 2 ist das Spiel. Meistens ziehen sie sich dann auf ihr Zimmer zurück und dann bereiten sie sich vor. Sie schauen die Eröffnung an, ihre Gegner, mögliche Strategien. Was kann man dagegen spielen? Gibt es neue Varianten? Ich selber mit meiner Frau dann meistens zur Sizing-Tour gegangen, habe mich abgelenkt, habe mir dann schon mal 2 neue Hosen gekauft, also meinen Kopf freizukriegen. Und es ist einfach so, man trifft sich dann so 5 bis 10 Minuten vor dem Spiel, kurzer Smalltalk und dann geht's los. Man lässt sie eigentlich in Ruhe vor dem Spiel, die sind schon im Tunnel, man darf da, kann da nichts mehr bewegen. Das kann man nur beim Abendessen. Beim Abendessen kann man sie motivieren, kann ein bisschen mit denen reden, dann sind die natürlich voll da, nehmen alles begeistert auf. Man merkt dann schon, dass die Mädels natürlich sehr erfolgreich sein möchten für den Verein und hungrig sind sie vor allem noch. Die sind immer noch hungrig, trotz eines Titels und 4 jetzt zum 4. Mal Vizemeister. Man redet jetzt schon davon, von der neuen Saison, jetzt holen wir den Titel zurück nach Hall.
Sie haben es ja angesprochen, es gibt verschiedene Bretter, Brett 1, Brett 2. Also für einen Laien ist es schwer zu verstehen. Wie kommt es zu solchen Paarungen? Wie läuft es ab?
Es gibt in Deutschland und auch international, FIDE heißt es, wie FIFA Fußball, FIDE Schach, gibt es Wertungszahlen. Jede Spielerin hat eine Wertungszahl und die können sie sich natürlich in der Bundesliga und ihren Turnieren verbessern. Normalerweise stellt man an Brett 1 die stärkste Spielerin hin.
Ist das sowas wie ein Handicap beim Golf oder so?
Richtig.
Also jede Spielerin wird gerankt.
Genau.
Je nach Leistung.
Richtig. Das ist Brett 1 bis 6. Man sollte eigentlich immer die stärkste und dann die schwächste nach unten. Wir haben jetzt dieses Mal ein bisschen geändert. Wir haben taktisch aufgestellt. Wir haben die Lela Yavakishvili, ein sehr komplizierter Name, ich habe jetzt endlich raus, habe ich an Brett 2 gesetzt, weil ich zu der sagen kann, du kommst gegen die Stärkere, spiel stur auf Unentschieden. Dann tut ihr den Auftrag erfüllen. Die spielt dann stur auf Unentschieden und wenn sie gewinnt, ist gut, aber sie verliert dann nicht. Und das ist natürlich ein Vorteil für uns. Aber ich habe natürlich auch Spielerinnen, die sind wirklich nur für Brett 5 oder 6 vorgesehen.
Und mit was für einer Strategie geht man in solche Spiele rein? Sie haben gerade schon ein bisschen erzählt, welches Brett wird von wem besetzt, aber gibt es davor eine Art Analyse von dem Gegner, eine Videoanalyse? Man schaut, wie spielt er normal in der Öffnung und bereitet sich darauf vor oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ganz einfach. Wir haben ja bei uns im Verein das gedrittelt. Das sind ja Gregor Grenedic, Thomas Marschner und ich. Gregor Grenedic macht Hotels und Flüge und Restaurants. Ich mache die Motivation und die Kontakte, also ich tue die neue Spielerin holen. Und Thomas Marschner macht die ganze Logistik. Das heißt, er tut die Spielerin vorbereiten. Du kannst gegen diesen möglichen Gegner kommen. Er hatte immer zwei zur Auswahl für die Spielerin. Er schaut immer nach der letzten Saison und schaut in dieser Saison, wer alles gespielt hat. Er tut ihnen natürlich keine Eröffnung zukommen lassen, nur die möglichen Gegner. Das machen die Spielerinnen selber am Laptop zu Hause. Die haben eine Datenbank. Der Thomas hat auch noch eine eigene Datenbank hier von den Amateurspielerinnen von Haagsheide oder von Hofheim. Da hat er noch gewisse Vorbereitungen, die schickt er ihnen natürlich zu. Aber das machen alles andere, machen die Spielerinnen selber.
Und wie viel bedeutet jetzt der Vizemeistertitel dem SK in diesem Jahr?
Also, das ist jetzt eine hochinteressante Frage. Letztes Jahr haben wir ja den Titel verloren, am letzten Spieltag haben wir verloren, weil die Baden-Badnerin Huye Phan mitgebracht haben. Und Huye Phan ist ja Nummer 1 der weltrangierten Frauen und die studiert in Oxford Biochemie. Und die haben die einfach mitgebracht, weil 5 Tage später das Kränke oben angefangen hat in Karlsruhe. Das ist ein hochdotiertes Oben. Und da kriegt die einen Haufen Kohle und da hat sie noch mehr Kohle gekriegt, was wir natürlich nicht haben. Und da waren natürlich alle, haben die, jetzt sage ich es mal in meiner schwäbischen Art, die Lätsche runtergehängt. Auf gut Deutsch, die waren ziemlich betrübt. Dieses Jahr haben wir den Vizetitel gewonnen, muss ich sagen. Und da waren alle happy. Wir haben uns dann nach der Ehrung, haben wir uns getroffen, gleich in der Hotelbar. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, da gibt es 2 Spieler, die nie Alkohol trinken. Die haben auf einmal Alkohol getrunken. Zwar nicht viel, jeder bloß ein Glas, aber das habe ich noch nie erlebt bei denen. Also so groß war die Freude. Also ich muss sagen, dem Verein hat es unheimlich nach vorne gebracht, jetzt den Vizetitel. Und den Spielern hat es unheimlich gut getan.
Und was bedeutet so ein Titel finanziell auch für so einen Schachverein, so ein deutscher Vizemeistertitel? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Um was geht's da?
Finanziell bedeutet er nichts. Ob ich dadurch mehr Sponsoren kriege, das ist nicht meine Aufgabe, aber wir kriegen zum Beispiel vom Deutschen Schachbund keinen Cent dafür für diesen deutschen Titel oder Vizetitel. Wir kriegen einen Pokal, den dürfen wir dann gravieren, wenn wir Deutscher Meister werden. Baden-Baden hat es wieder nicht getan. Wo wir das erste Mal Deutscher Meister geworden sind, musste ich den Pokal 4 Jahre zurück gravieren lassen, weil Baden-Baden, so ein reicher Verein, der 300.000 Euro jährlich ausgibt für Männer und Frauen zusammen, war nicht in der Lage, einen Pokal zu gravieren. Das ist schon ein bisschen blamabel. Und dann haben wir für die 3-mal nachgraviert, für Königshofen noch und dann für uns. Und diesmal ist der Pokal ja nach Königshofen gegangen und die werden jetzt auch verwundert feststellen, Baden-Baden hat ihn wieder nicht graviert, die haben es sogar kaputt gemacht. Und finanziell nochmal, Schach ist nicht gerade auf Rosen gebettet finanziell. Hier Sponsoren zu finden, das ist härter wie Steine klopfen.
Aber kommen wir nochmal zu der Mannschaft. Also ich habe mir die erste Mannschaft der Damen angeschaut. Da spielen ausschließlich Ausländerinnen. Ja? Und sie sagen ja, es braucht die Flüge, es braucht die Hotelkosten. Das sind doch unheimliche Ausgaben da. Und die werden ja auch nicht umsonst mal kurz nach Deutschland einchatten. Und sie sagen, es gibt dafür irgendwie kein Geld vom Verband, es gibt keine Sponsoren. Also wer zahlt das dann? Wie funktioniert das?
Also es gibt jede Menge Privatleute, die das bezahlen, darunter auch ich. Dann gibt es tatsächlich einen Sponsor, aber den Namen darf ich nicht sagen. Das macht dann meistens unser erster Vorsitzender. Also die Volksbank tut uns ein bisschen unterstützen. Jetzt auf die ganzen ausländischen Spielerinnen zu kommen, wir machen ziemlich viel mit Frühbuchungen, also wir können den Preis ganz schön drücken. Ich sag's mal so, wie der Restaurantbesitzer vom Posthörnle, der hat dann erfahren mal, was ich den Spielerinnen bezahle. Und der hat es mir etwas so ausgedruckt, der würde sich kein gehobener Fußballspieler in der Kreisliga B die Schuhe binden. Also Schach ist schon ein extrem billiger Sport. Natürlich ist es klar, was ich sage, es kostet Heide Geld, aber so viel ist es gar nicht. Wenn ich sehe, was die Unicorns ausgeben, was wir ausgeben, dann würde ich nicht mal eine Mannschaft spielen von denen.
Aber trotzdem ist es doch irgendwie schwierig sozusagen, das ist der Schachclub Schwäbisch Hall, aber es sind nur ausländische Spielerinnen. Wie soll da eine Identifikation der Haller Bürger stattfinden, wenn dann für einzelne Spieltage die ganzen Spielerinnen aus der ganzen Welt eingeflogen wird? Was hat das überspitzt zu tun mit regionalem Sport zu tun?
Berechtigte Frage. Wir haben damals dann erst die Damenmannschaft gegründet und hatten, wo wir in der Regionalliga waren, tatsächlich zwei deutsche Spielerinnen. Die waren zwei Studentinnen und die sind leider gegangen. Dann hatten wir die Ann-Marie Mütsch in der Bundesliga, die ist aus Heilbronn-Biberach. Ist ein Riesentalent, die ist jetzt U17-Weltmeisterin geworden, aber sie wollte weiter vorne spielen. Und das ist auch immer der Anspruch der deutschen Damen, sie wollen weiter vorne spielen. Und manche davon wollen eine gute Summe haben. Ja, jetzt kann ich es ja sagen, also ich habe jetzt in den letzten Tagen mit der Nummer 1 von Deutschland, Elisabeth Pätz, die gebürtig aus Erfurt stammt, verhandelt. Ich habe sie auch ziemlich im Preis gedrückt, aber die hat sich ja jetzt für Baden-Baden entschieden, weil es da halt mehr Geld gibt. Das ist ja auch ihr Anspruch als Nummer 1 Deutschland. Eine deutsche Spielerin zu finden, ist sehr schwierig, vor allem auf dem Niveau, wo wir hier spielen. Wenn ich jetzt anschaue, die Karlshammer Merlins, die spielen nur mit Amerikaner, die Unicorns, die erste Mannschaft spielt nur mit Amerikaner.
Ja, aber Moment, lass es mir. Bei den Unicorns gibt es ja die Regel, also 3 Nicht-Europäer genau, auf dem Feld. Bei den Basketballern ist es genauso.
Ja.
Beim SK sind es ja 100% Ausländer. Ja, also das heißt,
wir sind eine weltoffene Stadt. Es ist die Fragen immer hier, was gibt es Neues aus dem Schachclub? Ich werde jede Woche bombardiert. Ich habe extra mein Handy jetzt leiser gemacht, weil die immer wieder mal mit uns im Kontakt sind. Die identifizieren sich mit dem Verein, die identifizieren sich mit der Stadt. Sie fühlen sich hier wohl, sie werden familiär aufgenommen. Schwäbisch Hall ist bekannt. Sie glauben nicht, wie Schwäbisch Hall bekannt ist in der ehemaligen Sowjetunion durch den Schachclub. Das ist also hochinteressant, was die für eine hohe Meinung auch über das Treiben haben, was wir mit den Damen hier machen, also wie wir sie aufnehmen, wie wir sie behandeln, wie wir ehrlich wir sind, wie wir unser Wort halten, das kennen sie nicht so aus den anderen Clubs. Sie spielen ja auch in Rumänien, sie spielen auch in Frankreich, England und sonst wo, aber hier läuft es echt wie eine große Familie ab. Und eine Spielerin, ich habe es mal zum Guido Seierle gesagt vom Haller Tagblatt, eine Spielerin für die Bundesliga, ich kann sie nicht irgendwo aus der Straße erholen. Und den Einwand, was sie hatten, dass bei den Unicorns und bei den
Merlins,
nicht Merlins, sondern Flyers, so und so viele Spieler müsse, gibt es in unseren Verbandsstatuten nicht beim Deutschen Schachbund. Da hat ein Verein geklagt und hat auf EU-Recht geklagt, dass man das ihnen nicht vorschreiben kann. Und er hat natürlich Recht bekommen. Das wäre sonst bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen. Hier ist freie Arbeitswahl. Das heißt, es gibt keine Begrenzung an Spielern. Sie haben dieser Verein hat sich damals auf das EU-Recht berufen. Und wir hatten schon mal so ein Problem mit dem Württembergischen Schachverband, die uns vorschreiben wollten, wer spielen darf und wer nicht. Und was wenige wissen ist, es würde sogar gegen den deutsch-russischen Freundschaftsvertrag verstoßen.
Also das klingt nach sehr komplizierten Regelungen auch, aber könnte man nicht überspitzt sagen, sozusagen, in der Schachwelt, in der Sie sich jetzt bewegen, in der ersten Bundesliga, gewinnt der eigentlich, der die meisten Sponsoren hat, um sich die besten Spieler zu holen, oder der halt den Preis am meisten drücken kann, also nicht der, der den sportlichen Nachwuchs fördert.
Also Jürgen Müller von Bad Königshofen, der kam mit 5 russischen Spielerinnen und einer deutschen ehemaligen Nationalspielerin, die auch in Russland geboren ist. Der hat zu mir gesagt, 35 Jahre Mädchenschach, 35 Jahre Geld in die Jugendarbeit hineingesteckt. Keine bleibt, entweder studieren sie und ziehen weiter oder sie heiraten und haben dann Kinder und haben kein Interesse mehr. Wir beim SK Schachclub haben jetzt 4 Mädchen von 7 bis 10 und 3 Jungs von 10 bis 13. Wir haben jetzt 8 Kinder insgesamt. So. Jetzt wollen wir mal sehen, was von denen da bleibt. Die müssen natürlich sich jetzt von unten nach oben hocharbeiten. Das heißt, man beginnt mit der Kreiseinzelmeisterschaft. Dann beginnt man mit der Jugend in der Kreisjugendmannschaft. Das sind 4 Kinder. Es ist ein langer Weg. Man braucht einen langen Atem. Wie Sie sagen, wer am meisten Geld hat, wird deutscher Meister. Stimmt auch nicht. Baden-Baden wurde es zweimal nicht. Wir haben deutlich weniger und Königshofen hatten noch weniger. Die haben halt, es wird deutscher Meister, wer den größten Teamspirit hat. Sie müssen denken, sie haben 14 Spielerinnen aus lauter verschiedenen Nationen. Das Erste, was ich denen beigebracht habe, in meinem Verein, in meinem Team gibt es keine Nationenkonflikte. Georgierinnen gehen mit Russinnen ins Zimmer. Das ist einfach so ausgemacht, freundet euch an und nur so können wir deutscher Meister oder auf diesem Niveau spielen. Und das ist meine Philosophie. Meine Philosophie ist freies Europa, ein Europa, wir sind ein europäisches Team, wir gehen die Bundesliga ran und versuchen gemeinsam den Titel zu holen. Was glauben Sie, wie die sich gefreut haben, wo wir damals deutscher Meister geworden sind? Es waren von 14 Spielerinnen waren es 11 Nationen und die haben sich wirklich alle zusammen gefreut. Die Ungarin Petra Papp, die damals Matchwinnerin war, die hat zu mir gesagt, du weißt nicht, was der Titel für mich bedeutet.
Trotzdem bleibt wahrscheinlich so eine Art Grundproblem, dass so Schach ist, sage ich mal, wirklich eine sehr Nischensportart und also zumindest hier in Schwäbisch Hall, wenn die Spieltage bei den Stadtwerken sind, da kommen vielleicht, wie viele Leute kommen da?
Also wir spielen ja jetzt nicht mehr in der Stadtwerke, wir spielen jetzt in der Bausparkasse.
In der Bausparkasse.
Ja, also wo wir letzte Saison gegen Baden-Baden gespielt haben, waren 70 Leute im Raum. Wie Sie sagen, Schach ist Nischensportart. Jetzt muss ich mal was Grundsätzliches sagen. Schwäbisch Hall ist randsportführend in Deutschland. Wir haben eine Schachmannschaft in der Bundesliga, wir haben die Unicorns in der Bundesliga, wir haben die Segelflieger in der Bundesliga und was weniger wissen, wir haben den Bridge Club in der Bundesliga. Wir haben mehr Bundesligisten wie Stuttgart. Und das Problem ist, dass hier in Schwäbisch Hall in den 60er Jahren es eine Damenmannschaft gab und danach hat der damalige Vorstand aufgehört, weil die Damen sind alle studieren gegangen und dann war nichts mehr. Die nächste Mannschaft, wo sie finde, ist Stuttgart-Wolfbusch. Die grasen alles ab, sind dann führend. Mit der Frau Hecker habe ich mich unterhalten, wie wir es ja schaffen. Die hat mir einige Tipps gegeben, wie wir den Schachclub wieder nach oben bringen in der Jugendarbeit. Und das nächste ist, die Region hier ist ziemlich schwach, weil Schach irgendwie nicht gelebt. Alles rennt zu den Unicorns, alles geht zu den Flyers, alles geht zu den Merlins. Dann gibt es noch die Sportfreunde, obwohl die auch große Probleme haben mit der Jugendarbeit, überhaupt Kinder noch zu kriegen. Es gibt ja immer mehr Spielgemeinschaften im Fußball. Es ist leider so, ich habe es meine Kinder erklärt im Jugendschach, wenn ihr wissen wollt, wie ihr starker seid, das könnt ihr nicht durch einen Computer rauskriegen. Das geht nur Kind gegen Kind, Jugendlicher gegen Jugendlicher und ihr wisst das.
Jetzt hat der Schachclub Schwäbisch Hall eine lange Tradition. Was gibt es denn so aus der Geschichte noch vom Verein Wichtiges zu erwähnen?
Also der Verein wurde 1936 gegründet vom Herrn Wendel. Der ist ja leider schon 1978 verstorben. Also ich habe ihn gar nicht mehr kennengelernt. Ich bin zwar seit 77 Mitglied, aber da war der schon nicht mehr im Verein. Der Verein war nach dem Krieg der mitgliedstärkste Verein im württembergischen Raum. Also es sind ja viele von damals von Polen oder sagen wir von dem ehemaligen deutschen Ostgebiet hierher gekommen und wurden Mitglieder. Dann gab es natürlich ein großes Problem. Es gab einen Streitfall gegen Heilbronn und das wurde am grünen Tisch 1948 oder 49 so entschieden, dass Schwäbisch Hall nicht aufgestiegen ist. Und da ging der Verein zuerst mal zugrunde. Dann kamen in den 50er Jahren die Leute Herr Bischof, Herr Kreisel und Herr Klenk und brachten den Verein wieder nach oben. Der Verein war in der 60er Jahre einmal erstklassig. Der Verein war in der 80er Jahre mit Studenten, waren wir damals in der dritten Klasse. Dann hatten wir eine sehr gute Jugendarbeit, jahrelang, 60er, 70er Jahre, auch noch in der 80er. Das ging dann irgendwie runter, weil es sich einfach keiner mehr gefunden hatte, die Jugendarbeit federführend übernimmt. Und dann hat man dann vor 8, 9 Jahren angefangen, über Sponsoring das Herrenteam in die Bundesliga zu bringen, von der Landesliga, peu à peu, Stück für Stück. Dann hat man eine Damenmannschaft gegründet, die dann auch in die Bundesliga geführt wurde und nie in 5 Jahren nie schlechter wie Zweiter war. Es gab natürlich auch diesen großen Streitfall pro Männer contra Frauen, was den Verein dann fast an den Abgrund geführt hat. Aber das haben wir ja jetzt in 9 Monaten Arbeit wieder konsolidiert. Der Verein steht auf gesunden Füßen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ohne groß nochmal Öl ins Feuer zu gießen, das ging ja auch durch die Presse, da war anscheinend ein großer Machtkampf. Was waren so die zwei Blöcke, die sich da gegenüberstanden oder die Grundkonfliktlinien und haben sich die Wogen jetzt wirklich geklättet?
Also die Grundkonflikte waren das Geld auf gut Deutsch. Das Herrenteam war sehr teuer, das Frauenteam ist sehr billig und es war halt nicht genug Geld da für 2 Bundesligisten und eigentlich hat man, gestritten wurde eigentlich nicht richtig ums Geld eigentlich, nur um Recht oder Recht haben. Also sehr, wie Schachspieler halt sind, sehr kompliziert, sehr extravagant und ich möchte eigentlich nicht zurückschauen und ich sage immer, ich schaue nach vorne. Der Verein steht jetzt auf gesunden Füßen. Wir haben 70 Mitglieder wieder, haben jetzt 8 Kinder, da bin ich ganz stolz drauf. Ich habe mich momentan davon vorgespannt, mache das jetzt gerade die Jugendarbeit mit meiner Frau. Die Kinder fühlen sich wohl im Verein. Wir machen das Bauerndiplom. Ich habe es die Woche in der Zeitung gebracht, dass noch Kinder kommen können. Das ist kostenloses Bauerndiplom, sind also die Grundregeln Schach. Es läuft ganz gut. Streit gibt es keinen mehr. Die Mannschaft Herre 1 wird wahrscheinlich wieder aufsteigen in die Landesliga, mit Unterstützung natürlich von 4 Damen, von extern, die sich da auch da sehr wohlfühlen. Eine ist kein Profi, eine ist Studentin, kommt aus Belgrad, die studiert Elektrotechnik. Ich habe ihr gleich mal einen Job bei Siemens angeboten, dass sie doch eigentlich da bleiben soll, wenn sie fertig ist. Und schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Es wäre klasse, wenn wir nächstes Jahr den Titel holen und die Herrenmannschaft vielleicht doch den Durchmarsch in die Verbandsliga schaffen und das würde uns eigentlich auch reichen hier.
Nochmal ein Blick zurück. Welchen Einfluss auf den Schachclub hatten jüdische Bürger von Hall und wie ist da die Geschichte zum Schachclub?
Also, ob jüdische Bürger im Schachclub waren, das kann ich ja nicht mehr nachvollziehen. Es gibt da keine Mitgliederlisten mehr. Der Deutsche Schachbund ist der zweitgrößte Verband der Welt. Das wissen die wenigsten hier. Wir haben mehr Mitglieder als Russland. Wahrscheinlich sind die Chinesen und die Inder die Nummer eins. Bis 1933, muss ich so sagen, war der Deutsche Schachverband und der Sowjetische Schachverband führend auf der Welt. Dann wurde es leider unseren jüdischen Mitbürgern verboten, Mitglied beim Deutschen Schachbund zu sein. Wir hatten vor kurzem mal ein Mitglied, das war der Tamas Kanukov. Er ist geboren in Georgien, aufgewachsen in Moskau. Der war bei uns 5 Jahre Mitglied. Dem hat es echt Spaß gemacht, ist ja ein jüdischer Mitbürger. Leider ist er weggezogen nach Crailsheim und ich finde es eigentlich schade, dass wir keinen haben hier momentan. Wir hatten mit dem Jewgeni Postny, einen Profi aus Israel, ein sehr netter Mensch, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber du kannst doch gar kein Hebräisch, du bist doch geboren in Russland. Da kam dann immer diese übliche Frage, everyone speak Russian in Haifa. Und Haifa, ob ich es wüsste, ist die Stadt der Deutschen. Da sage ich, ja, ich weiß schon, dass es die Stadt der Deutschen ist. Es ist das Kulturzentrum der Bahai und wo kommen die her? Aus Süddeutschland, Schwaben, habe ich gesagt.
Und gibt es da vielleicht vom Verein noch irgendwie Anstrengungen, diesen Teil der Vereinsgeschichte nochmal irgendwie zu recherchieren, zu beleuchten, aufzuarbeiten?
Ich habe mal vorgeschlagen, ich bin ja der zweite Vorsitzende, in einer Vorstandssitzung, wir könnten doch zum 90-jährigen Jubiläum eine Vereinschronik herausgeben. Natürlich müsste ich dann mal nachgucken, wer denn noch als Zeitzeuge da ist. Es sind leider nicht mehr viele Leute da. Mein Bruder hat ein sehr gutes Gedächtnis, aber der ist erst 75 eingetreten. Ich müsste mal schauen, ich habe noch einige alte Zeitungsartikel retten können von Gottfried Kreisel, wo der verstorben ist. Der damalige Vorstand hat sich da nicht ganz dafür interessiert. Ich habe dann mit der Tochter mal Kontakt aufgenommen, habe dann noch sehr viele Zeitungsausschnitte gerettet von den 50er Jahren. Vielleicht finde ich dort was. Es wäre eigentlich schon spannend zu wissen, wer war, ob es tatsächlich jüdische Mitglieder gab. Das wäre eigentlich doch was Schönes, wenn man der 50er Jahre welche gehabt hätten. Und ja, schauen wir mal.
Jetzt haben wir ausführlich in die Vergangenheit geschaut, wir haben das Aktuelle besprochen, jetzt fehlt noch der Blick in die Zukunft. Was sind so die Visionen vom Schachclub Schwäbisch Hall für die nächsten Jahre?
Also die Vision des Schachclubs Schwäbisch Hall ist, sage ich mal ganz ehrlich, viele Kinder und Jugendliche beim Jugendschach, viele möchten ja gerne Akademie hier haben. Das Problem ist, wir haben leider 3 Schachclubs im Schwäbisch Hall und die sind sich alle spinnefeind. Warum? Das ist jetzt mal dahingestellt.
Weil Schachspieler komplizierter sind.
Ja, Schachspieler sind nicht nur komplizierter, sie denken auch sehr extravagant und eigentlich möchten sie nie was verändern. Also das ist ja furchtbar, was ich da jedes Mal erlebt. Ich kann es nur im Namen meines Bruders sagen. Wenn da Veränderungen kommen, um Gottes Willen, nein. Aber das ist das Schöne. Die Erde ist keine Scheibe, die Erde dreht sich und ich sage immer, das gehört dazu. Und jetzt ist es so, wir möchten gern Kinder, wir möchten gern deutscher Meister bei den Frauen werden, hoffen, dass wir noch einige Jahre in der Bundesliga spielen können, solange das Geld reicht, das muss ich natürlich auch sagen. Und bei den Herren ist das Ziel Verbandsliga, das ist die vierthöchste Liga. So. Und sollten wir es schaffen in die Oberliga, wäre es das Zuckerl und mehr können wir uns ja gar nicht wünschen. Und vielleicht, dass einige von den Kindern es schaffen, in die beiden Spitzenteams zu kommen. Das wäre natürlich mal sehr gut. Ich habe jetzt da einen ganz neuen, der ist 10 Jahre, wird 11, der ist ein Pflegekind, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, der ist ganz neu. Ich habe ihn getestet und habe gesagt, das ist ein Riesentalent und das muss man fordern. Solche Talente und sowas brauchen wir auch. Das sind auch Aushängeschilder für den Verein Kinder, nicht nur die externen Profis.